Ich nehme den ersten Teil, den ersten Satz aus dem Psalm 103 heute. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe drei Gedanken. Erstens, in der Gemeinde Jesu geht es um Gottes Ehre. In der Gemeinde Jesu geht es um Gottes Ehre. Zweitens, wir selber aber sind so ehrsüchtig. Und drittens, wenn wir Gott ehren, dann werden wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. In der Gemeinde Jesu geht es um Gottes Ehre. Wir selber aber sind so ehrsüchtig. Wenn wir Gott ehren, werden wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Liebe Brüder und Schwestern, Kinder fragen manchmal die tiefsten Fragen, die kein Philosoph tiefer fragen könnte. Ein Kind fragt seine Mutter: Mama, woher bin ich eigentlich gekommen? Mama, woher bin ich eigentlich gekommen? Es hat ja kein Interesse an sexueller Aufklärung. Es fragt nach seinem tiefsten und letzten Ursprung. Ich muss doch irgendwoher gekommen sein. Das Kind rührt damit an den ersten Schöpfungstag. Denn wir alle hier, wir sind ja nur möglich, weil Gott die Welt geschaffen hat. Und als er die Welt schuf in dem Moment, da hat er auch schon dich geschaffen. Dann ist die Weltgeschichte gelaufen. Und wie in einem Blindflug warst du immer dabei. Und als du geboren wurdest und dann später die Augen aufgetan hast, da kamst du zum Bewusstsein. Aber das war alles vorher angelegt. Mama, woher bin ich eigentlich gekommen? Ich muss doch irgendwoher gekommen sein. Und damit fragt es nach dem Ursprung der Menschheit. Nochmal, kein Philosoph kann tiefer fragen. Woher bin ich gekommen? Eine große Frage, die große Frage eines kleinen Kindes. Oder ich erinnere mich, als ich am Grab meiner Mutter stand. Ich war 7 Jahre alt. Da hat mich nur eine Frage bewegt. Nur eine Frage: Wo ist Mutti jetzt? Und diese Frage hat sich durch meine ganze Kindheit hindurchgezogen. Wo ist Mutti jetzt? Sie kann doch nicht einfach weg sein. Von da an war meine Kindheit von dieser Frage bestimmt. Und damit rührte ein Kind an der Frage aller Fragen: Wo sind wir, wenn wir hier nicht mehr sind? Wohin kommen wir, wenn wir gehen? Oder da fragt, könnte ich mir auch vorstellen, da fragt ein Kind mal seinen Vater, vielleicht hier so unter euch: Vati oder Papa, wozu gibt's eigentlich die Gemeinde? Wozu gibt's die eigentlich? Tja, da könnte man auch sagen, welche eine Frage. Was würdet ihr denn sagen? Wozu ist die Gemeinde da? Wozu gibt's euch so? Ja. Bitte? Ja. Also ich denke, da fällt uns eine ganze Menge eigentlich ein. Wozu ist die Gemeinde da? Diese Frage auf jeden Fall hat es in sich. Und der wollen wir heute Morgen einmal nachgehen. Worum geht es in der Gemeinde der Christen? Ich will es mal ohne Federlesen sagen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, deinen heiligen Namen. Darum geht's. Im Epheserbrief steht es so, dass wir etwas seien, dass wir etwas sind zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Ehre sei Gott in der Höhe. Also mein erster Teil jetzt: In der Gemeinde Jesu geht es um Gottes Ehre. Dass Gott geehrt werde, darum geht es. Dass Gott geehrt werde. Und das ist natürlich so ein geballter Satz, der ein Stückchen entfaltet werden muss. Ihm gebührt der erste Rang, heißt das. Dass sein Name geheiligt werde, dass sein Reich komme und dass sein Wille geschehe, alles andere trete dahinter in Ehrfurcht zurück. Darum gibt es Gemeinde und darum soll es in der Gemeinde gehen. Gott allein die Ehre, Dank und Lob und Anbetung, all das ist damit ausgedrückt. Die Lateiner haben das dann so gesagt, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Alles, was wir tun, soll diesem einen dienen, dass wir etwas sind zum Lob seiner herrlichen Gnade. Heute wird ja viel von der lebendigen Gemeinde gesprochen. Und ich denke, wir tun das darum, weil es bei uns und unter uns kaum noch lebendige Gemeinde gibt. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Es ist weltweit ein Aufbruch der Menschen hin zum Evangelium. Was weltweit los ist, das könnt ihr euch, wenn ihr noch keine Bilder gesehen habt davon, das könnt ihr euch nicht vorstellen. In Südamerika, in Südafrika, in Korea, ich war ein paar Mal in Südkorea. Das kannst du nicht glauben. Ich war in einer Gemeinde, da haben sie gerade neue Toiletten gebaut. Nee, braucht man ja. Habt ihr auch eine Toilette? Ja, wie viele habt ihr? Eine. Ja, ist ja mal schön. Die haben neue Toiletten gebaut, 2000. Ja, die wurden aber gebraucht, Dieter. Die wurden gebraucht, weil so viele Menschen kamen. Weil so viele Menschen kamen. Ich habe das da gesehen, diese Toilette, das darf nicht wahr sein. 2000. Hast du schon jemals 2000 Toiletten? Hast du noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen. Aber es war so. Ich habe es wirklich gesehen. Ich habe es sogar fotografiert. Also, man kann das gar nicht glauben, was für ein Aufbruch. Und bei uns hier im europäischen Raum, da wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ich weiß ein Stückchen, wie das kommt. Darüber kann man dann ja auch nochmal reden. Aber das will ich jetzt nicht tun. Also, dass wir was sein zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Es wird von der lebendigen Gemeinde gesprochen, aber unter uns gibt es die kaum noch. Es geht nicht um die lebendige Gemeinde, würde ich jetzt mal sagen. Es geht nicht um eine Gemeinde, die sich sehen lassen kann. Es geht nicht um die gläubigen Menschen. Es geht nicht um die christlichen Menschen. Es geht überhaupt nicht um Menschen. Es geht allein um Gott. Haltet das bitte einmal aus. Es geht allein um Gott. Allein um Gott geht es. Das lässt uns staunend sagen, dann müssen wir uns alle ja gar nicht so wichtig nehmen. Wenn es allein um Gott geht, müssen wir uns alle gar nicht so wichtig nehmen. Welche eine Weite das ermöglicht, welche eine Freiheit von Kleinigkeit, Kleinlichkeiten, Enge und Eitelkeit. Viel falscher Dampf und Druck können verschwinden, viele Verkrampfungen sich lösen. Das macht nämlich herrlich frei. Gott allein ist wichtig. Allein um Gott geht es. Und das erlöst zur Anbetung. Im Gotteslob wird Gottes Nähe spürbar. Das heißt, ein Stück Himmel auf Erden. Im Gotteslob wird Gottes Nähe spürbar. Ein Stück Himmel auf Erden. In der Offenbarung, die Offenbarung, die ist ja voll vom Lobe Gottes. Es sind auch sehr ernste Töne da, aber immer wieder der Altar. Und dann das Lob Gottes. Bricht Gottes Lob unter uns auf, dann leuchtet eigentlich die Ewigkeit in die Zeit. Denn in der Ewigkeit wird gelobt, gelobt, gelobt. Eine Atmosphäre breitet sich aus, die ahnen lässt, wie schön Gott und wie vollkommen die Vollendung ist. Und im Gotteslob, da ordnen sich die Dinge. Da ordnet sich auch ein Stückchen das Leben. Da wird Gott geliebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das Loben Gottes ist nämlich eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung, das ist nicht von den Lebensumständen abhängig, weil es mir so gut ist, lobe ich Gott. Nein, Es gibt auch sowas wie Lob aus der Tiefe. Im Zweiten Weltkrieg, da ist eine Sammlung von Briefen verhafteter gläubiger Pfarrer erschienen. Und diese Sammlung, dieses Büchlein, das dann gedruckt worden ist und überall heimlich verteilt wurde, nochmal, von Briefen verhafteter Pfarrer, das wurde illegal gedruckt. Und das Büchlein trug den Titel "Und sie lobten Gott". Das war Lob aus der Tiefe. Es gibt ein Loben in der Tiefe. Ein Dennoch des Glaubens, auch wenn mir Schweres widerfährt, dennoch, ich bleibe stets an dir. Es geht um Gott. Und Gott, das muss man nun aber auch sagen, Gott, um den es geht, den geht es um seine Menschen. Diese Reihenfolge ist wichtig. Gott, um den es geht, geht es um seine Menschen. Wer ihn lieb hat, hat auch die Menschen lieb. Wer bei Gott steht, steht auch den Menschen bei. Wer Gott liebt und ehrt, der kann auch seine Nächsten lieben und ehren. Sogar, wie Jesus sagt, der kann sogar seine Feinde lieben. Ich weiß, dass das nicht ganz leicht ist. Ich bin schon oft sehr angefeindet worden. Auch mitten in meiner evangelischen Kirche. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das, was mich am meisten daran geärgert hat, dass mir das so weh getan hat, dass ich noch so eitel war, dass ich das nicht einfach so abgeschüttelt habe. Denn Jesus hat ja auch mal gesagt, also lobt und seid fröhlich und getrost, wenn sie euch um meines Namen verfolgen. Boah, ich konnte gar nicht so fröhlich und getrost sein. Und da habe ich so gemerkt, ich war noch nicht so reif. Und habe es lange mit mir herumgetragen. Und da habe ich das mal meinem Sohn gesagt, der ist auch Pfarrer. Und da hat er gesagt, Vati, wir waren und so haben einen Spaziergang gemacht. Da hat er gesagt, Vati, du musst denen das vergeben, sonst wird dich das immer weiter belasten. Und dann sind wir stehen geblieben und haben die Hände gefaltet mitten im Wald, Vater und Sohn. Und ich habe dann die einzelnen Namen genannt und habe denen allen vergeben. Und seitdem geht es mir besser. Ja, das ist so. Ja, seitdem geht es mir besser. Und man sagt ja vergeben und vergessen. Nee, vergessen bin ja nicht blöd. Ich kann ja gar nicht vergessen. Aber vergeben schon, ja. Nein, ich will nicht das. Ich will denen das vergeben, damit das nicht in der Ewigkeit denen noch angelastet wird. Wenigstens nicht von mir. Also Jesus sagt, man soll auch seine Feinde lieben. Also nicht, was mir jemand Böses getan hat, ist jetzt mehr mein großes Thema. Nein, was Gott mir Gutes getan hat, das ist das viel größere Thema. Das hat Gewicht in meinem Leben. Jetzt kann ich sogar meinem Widersacher gegenüber gut sein. Und denen, die mir Böses getan haben, vergeben. Nochmal, das kann ich nicht aus mir. Aber Paulus sagt ja, jetzt lebe ich, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn es dir auch so geht, wenn Christus in dir lebt, der Jesus Christus in dir, der kriegt das hin. Der kann deinen Feinden vergeben, wenn er in dir lebt, in der Kraft sozusagen seiner inneren Gegenwart in dir, kannst du dann den anderen auch vergeben. Das ist das Geheimnis. Hier hängt eines am anderen. Es gibt keinen tieferen Zugang zu den Menschen als über die Liebe zu Gott. An ihm erkennen wir, wie wertgeachtet auch alle Menschen sind. Und darum ist es wichtig, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Gott liebt dich doch auch von ganzem Herzen. Und deinen Bruder und deine Schwester, mit denen du es schwer hast. Er will Liebe auf Gegenseitigkeit. Er, der dich über alles liebt, möchte, dass du ihn auch über alles liebst. Das ist so bei ihm. Ja, und dann haben auch die anderen Menschen davon, die Menschen in deiner Umgebung. Im Soli Deo Gloria, im Gott allein die Ehre, geht es um alles, nämlich ob unser Tun und Lassen in der Gemeinde und in der Welt sinnvoll ist oder nicht. Das wird hier geklärt. Was bedeutet denn diese Sinngebung für das Gemeindeleben? Folgendes bedeutet es: Wir leben und tun in der Gemeinde nicht mit um unseretwillen, auch nicht in erster Linie um der Menschen willen. Wir leben hier und tun hier mit, nochmal, um Gottes Willen. Neutestamentlich gesprochen könnte man sagen, weil wir Jesus lieb haben. Wir meinen nicht uns und unsere Ehre, wir meinen Gott und seine Ehre. Und wenn Gemeindeglieder sich darin einig sind, ihr Lieben, dann wird es sie zu einer tiefen Gemeinschaft verbinden. Das Lob Gottes wird laut. Und dann ist es, das ist es, was die Gemeinde baut. Ich war mal in Florida, in Titusville. Titusville ist der Ort direkt neben Cape Canaveral. Wir denken ja heute gerade so ganz toll an die Mondlandung. Ne? Ein Mensch hat seinen Fuß auf den Mond gesetzt, nichts da. Der Herr Jesus, der hat seinen Fuß auf die Erde gesetzt. Das wäre eine Schlagzeile wert und mehr als eine Schlagzeile. Ne? Und so, naja, auf jeden Fall, ich war in Titusville in Florida in einer Baptistengemeinde und da durfte ich mal 2 Monate sein. Ich bin ja nun evangelischer Pfarrer und müsste eigentlich was gegen Baptisten haben, nicht? Ist so vorgeschrieben bei uns, ne? Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die Gemeinde, in der ich gesegnet wurde. Das ist die Gemeinde, in der ich sehr gesegnet wurde. Das war eine lobende Gemeinde, eine lobende Beterschar. Und die Lieder, die die Amis da so singen, die haben nun auch noch den Vorteil, in meiner evangelischen Kirche sind die alle noch in der Tonart des Mittelalters. Da waren die Menschen noch ein bisschen kleiner und hatten kürzere Stimmbänder. Und so sind die Lieder alle so hoch, da muss ich immer so krähen. Aber in Amerika kann ich so richtig voll mitsingen. Ne? Zum Beispiel ein schönes Lied, He Touched Me. Durfte auch gewählt werden. Was sollen wir noch singen? Da habe ich dann mich gemeldet. He touched me. Und dann, also das heißt, er berührt mich, Kurt. Ne? Nur damit er weiß. Ne? Also, und he touched me. Und dann sagt der Pastor für Music, jetzt singen wir für Klaus, he touched me. Und dann gab es hinterher die Kassette und da war der Satz auch noch drauf. Jetzt singen wir für Klaus, he touched me. Boah, da haben wir aber gut getan, nicht? He touched me. Also, er hat mich berührt. Das habe ich erlebt in dieser Baptistengemeinde in Florida. Das war eine solche Betergemeinde, die haben das nicht mehr ausgehalten. Dann haben sie eine Kapelle gebaut, neben ihrer großen, schönen Kirche noch eine Kapelle, eine Gebetskapelle. Und da beten sie bis heute around the clock. Around the clock. Weißt du, was das heißt? Das heißt rund um die Uhr. Ne? Rund um die Uhr. Haben die gebeten, die, da kannst du deine Gebetsanliegen hinschicken und dann betest du dich. Da kommt nachts von 2 bis 3 meinetwegen Jimmy Miller und das ist jetzt seine Stunde, da betet er. Und das merkt man, dieser spürt man dieser Gemeinde ab. Das gesamte Gemeindeleben wird schön, weil es den schönsten Sinn hat. Gott allein die Ehre. Wenn wir nur das eine wollen, Gott allein zu ehren, ihr Lieben, dann gibt es unter uns auch keinen zersetzenden Streit. Wir wollen dann ja alle das Gleiche. Niemand würde sich selber hervorheben wollen, weil er ja Gott hervorheben möchte. Und niemand würde einen anderen beneiden oder sich über seine Gaben ärgern. Nein, der würde sagen, na, was kann der alles, was ist das schön. Also wer seine eigene Ehre nicht mehr sucht, der verstrickt sich auch nicht in Ehrsucht. In Ehrsucht. Ihr Lieben, das war mein erster Gedanke. In der Gemeinde geht es um Gottes Ehre und das ist unaussprechlich schön. Mein zweiter Gedanke, wir selber sind aber so ehrsüchtig. Wir möchten Gott ehren und wissen doch, dass unsere Urversuchung eher auf das Gegenteil zielt. Wir geben uns selber ja sehr gerne die Ehre, möchten selbst vor den anderen Leuten etwas sein. Und wenn wir diesem Ungeist unter uns Raum geben, immer mehr, dann fallen wir, sozusagen, dann fallen wir in lauter kleine Götter auseinander, die zueinander in Konkurrenz treten. Darf ich das nochmal sagen? Dann fallen wir alle in kleine Götter auseinander, die zueinander in Konkurrenz treten. Und damit wäre das Gemeindeleben eigentlich verfehlt, denn wir haben gesagt, Gott allein die Ehre. Wir merken, das ist leichter gesagt als getan. Wie viel Ehrgerangel habe ich schon in Gemeinden erlebt, in Mitarbeiterkreisen, unter Gemeindegliedern. Wie leicht sind wir zu kränken. Wie leicht führt uns falscher Ehrgeiz zu Handlungen, die andere erbittern. Manchmal geben wir vor, dass wir dienen, dabei ist das ein heimliches Herrschen und Beherrschen. Auf diese Weise geraten wir unter ein tötendes Gesetz und die Gnade bleibt auf der Strecke. Da wird es gnadenlos. Wir können dann zwar erfolgreich sein, aber im Segen stehen wir nicht. Und schön ist es dann auch nicht mehr. Schön ist es dann auch nicht mehr. Warum sind wir so ehrsüchtig? Vielleicht hat das was mit unserer Urversuchung zu tun, mit der die Schlange den Menschen gelockt hat. Die hat nämlich gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und das muss denen ja so wie unwahrscheinlich unter die Haut gegangen sein. Ihr werdet sein wie Gott. Wer sich selber die Ehre gibt, muss sie dem nehmen, dem alle Ehre gebührt. Das ist das eine. Eine Urversuchung meldet sich da. Aber das andere ist nun auch dies. Das muss man auch mal sagen, ihr Lieben. Wir alle brauchen Wertschätzung. Das stimmt daneben eben nun auch. Und Gott schätzt uns hoch ein. Er schätzt dich sehr hoch ein. Er hat dich aus Liebe geschaffen. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Wie wertvoll du dadurch bist, das kannst du gar nicht ermessen. Gott hat dich aus Liebe geschaffen. Du bist Gestalt gewordene Gottesliebe. Boah, das ist doch was. In Christus erkennen wir staunend und anbetend die uns geschenkte Würde und Wertschätzung Gottes. Wir brauchen Wertschätzung. Wir brauchen Wertschätzung durch Gott, aber wir brauchen auch Wertschätzung durch Menschen. Das war ein bisschen lustig mit dem Dieter da eben. Aber dass er mir sowas sagt, du hast den idealen Mikrofonkopf. Boah, Dieter, das, ich meine, ich werde jetzt nicht deswegen übermütig, aber das war schön. Ne? Also, wir brauchen Wertschätzung durch Gott, aber auch durch Menschen. Wir brauchen Anerkennung, Bestätigung, Annahme und Lob. Jedes Kind braucht das. Jedes Kind braucht das. Und das Kind lebt ja immer noch in uns. Es liegt in unserer Natur, dass wir das brauchen. Und die hat ja Gott geschaffen. Gott ist natürlicher, als wir denken. Er möchte, dass wir uns gegenseitig loben. Das möchte er auch. Gott möchte, dass wir Gutes vom anderen reden, dass wir uns gegenseitig wertachten und nicht auf den Mangel des anderen achten, sondern auf seinen Wert achten. Warum sind wir so ehrsüchtig? Ihr Lieben, es geschieht wohl besonders dann, wenn unser Hunger nach Wertschätzung, unser Hunger nach Liebe, unser Hunger nach Anerkennung nicht ausreichend gestillt wird. Dann wird aus dem Hunger so ein Brennen. Sieht mich denn keiner? Ist denn niemand da, der mich sieht? Ist niemand da, der mich hört? Ja? Also, da ist ein Hunger nach Wertschätzung. Und dieser Hunger, der will gestillt sein. Und jetzt sage ich, gerade das aber könnte doch in einer Gemeinde geschehen. Dass wir uns hier nicht verhungern lassen an dieser Stelle. Wir dürfen und sollen einander ermutigen und loben. Einander ermutigen und loben. Wir leben in einer dürftigen Zeit, in einer Zeit schmerzhafter Echolosigkeit. Ich erlebe das manchmal, ich hatte irgendwo eine Evangelisation, 3, 4, 5 Tage, habe mich lange vorbereitet, habe mich angestrengt und keiner von der Gemeindeleitung kommt nachher und sagt mir ein gutes Wort. Ich bin ja nun nicht verzweifelt darauf angewiesen, aber es zeigt mir, diese Gemeindeleitung, die ist, ja, die ist davon bestimmt, von Echolosigkeit. Vielleicht sind die ja so fromm, dass sie Angst haben, er wird jetzt hochmütig oder sowas. Das ist alles dummes Zeug. Nein, durch echtes Lob wirst du demütig. Denn dann weißt du, das sind ja Gottesgaben. Das kommt ja nicht von mir. Der Rudolf Bohren, der große Professor, bei dem ich das große Glück hatte, ihn kennenzulernen, dieser Rudolf Bohren hat immer gesagt, nach der Predigt braucht der Prediger Seelsorge. Ja? Macht ihn jetzt nicht fertig, wenn er was Falsches gesagt hat, wenn er noch dampft unterm Talar. Also in der Kirche heißt ja ein Talar. Das ist ja so schön bei euch, dass ich mein Talar zu Hause lassen kann. Ne? Also, und der hat immer gesagt, nach der Predigt braucht der Prediger Seelsorge. Sag ihm ein gutes Wort. Natürlich braucht er auch manchmal Kritik von der Gemeinde. Und da sagt er immer, die Kritik bitte erst am Mittwoch. Nicht, wenn er noch schwitzt von der Predigt. Ja, dann tut das besonders weh. Da sagt ihm ein gutes Wort. Und die Kritik am Mittwoch, dann kann er das besser ertragen. Und heute, da hat man ja so WhatsApp, nicht? Gut, weißt du, was ein WhatsApp ist? Weiß ich gar nicht. Erkläre ich dir nachher auch nochmal. Ne? Und WhatsApp. Und das kannst du doch mal schreiben. Nicht? Meinetwegen. Herwig, deine Predigt war richtig super. Und dann muss er immer sagen, nicht nur einfach, war richtig super, das hilft ihm gar nicht. Muss ganz konkret sagen, Herwig, dieser Punkt, dieser Gedanke, der war gut. Konkret, konkret, konkret. So ist auch das Loben Gottes in den Psalmen immer konkret. Die loben Gott für das, was er ist und was er tut. Also konkret. Und dann die Kritik. Kann ja auch Kritik sein. Kann ja auch konkret sein. Aber liebevoll. So hat uns das mal Corrie ten Boom gesagt. Wenn du kritisieren willst, dann halte ihn den Mantel der Liebe so hin, dass er gerne in diesen Mantel hineinschlüpft und so den Mantel der Kritik und der Liebe, der ist aus einem Stoff gewebt, so hat sie das gesagt. Also, lasst uns nicht blind aneinander vorbeigehen, lasst uns aufeinander achten. Was kann ich dem anderen Gutes sagen? Ehrlich, ohne zu schmeicheln. Keine falschen Komplimente, das meine ich nicht, aber aufrichtiges Lob. Und wenn du etwas Gutes über jemanden denkst, dann lass es ihn doch wissen. Wir denken doch manchmal Gutes übereinander. Mann, noch mal, dann setz dich mal ganz kurz hin und sag es ihm, schreib es ihm, lass es ihm wissen. Und dann liest er das und wenn er ein bisschen Englisch kann, dann denkt er, you made my day. Du hast jetzt meinen Tag schön gemacht, nicht? You understand, you made my day. Wir haben hier einen sehr netten jungen Holländer, der kann besser Englisch als Deutsch. Ist ja nun mal so, ne? Gut. Also, jetzt habe ich noch einen dritten Teil. Wenn wir Gott ehren, können wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Wenn wir Gott ehren, können wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Ihr Lieben, es ist ein schlichtes Geheimnis. Wenn wir Gott loben, fällt uns auch das Lob von Menschen leicht. Man ist ja schon drin im Modus des Lobes. Ein solches Loben ist dann keine Schmeichelei, sondern ein indirektes Gotteslob. Gott ist ja der Schöpfer dieses Menschen, den wir loben. Wir sollten uns um Gottes Willen gegenseitig Gutes sagen und reichlich Lob zukommen lassen. Warum berührt es uns so tief, wenn andere uns loben? Warum baut uns das so auf? Warum hat das so etwas Himmlisches? Es hat darum etwas Himmlisches, weil der Himmel voller Lob ist. Darum. Darum. Da loben wir Menschen unseren Gott. Das wissen ja viele. Aber viele wissen gar nicht, da lobt Gott auch seine Menschen. Ich habe euch mal eine Predigt darüber gehalten, wie Gott seine Menschen in der Ewigkeit lobt. Wenn wir hier Menschen loben, dann holen wir schon ein Stück Funken aus dem Himmel auf die Erde. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt von meiner Lehrerin Dora Frische. Kurt hat ja auch was da vom Lehrer, der hat ihm so das Leben schwer gemacht, die hat mir das Leben gut gemacht. Also als ich Schüler der dritten Klasse war, wild und ungestüm, ich war wirklich ein Widerling. Das hatte mit den Jahren vorher zu tun. Und da hat mir meine Lehrerin durch ihr Lob regelrecht aus einer Negativspirale verholfen, herausgeholfen. So empfinde ich das heute. Die hat damit meine Kindheit gerettet. Ich kam plötzlich auf eine positive Schiene. Die hat also einen Lehrer, der mich gehasst hat und den ich auch gehasst habe, im Angesicht dieses Lehrers, der hat gesagt, wie ist der denn? Da hat sie gesagt, oh Klaus, der macht sich gut. Ich sitze da und erlebe ein Stück Himmel auf Erden. Obwohl ich das noch gar nicht wusste, dass das gibt, denn wir waren ja keine Christen und so, aber ich sitze da und dann habe ich nur noch für Dora Frisse gearbeitet und ich kam raus aus der Negativspirale. Loben hat was Himmlisches und darum berührt uns das Lob so tief und da wird es dann in der Gemeinde schön. Wenn wir zuerst nach dem Reiche Gottes trachten, dann wird uns die lebendige Gemeinde mit ihrer Schönheit zufallen. Wenn wir uns als lebendige Opfer hingeben, können wir auch einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Wenn wir Gott die Ehre geben, wird sein Friede unter uns wirksam sein. Einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Das Gegenteil wäre der Argwohn. Da fühlt man sich argwöhnisch beäugt. Das kenne ich auch. Ich war mal in so einer überfrommen Gemeinde, hatte da mehrere Vorträge und da hatte ich noch ein bisschen bunte Krawatte und dann guckte ich schon immer so böse. Und ich dachte, dann kriege ich plötzlich einen kleinen Komplex wegen meiner Krawatte. Die war wohl zu bunt, ne? Also meine Zeit, die waren so kritisch. War aber in Deutschland, nein, nicht in Österreich. In Deutschland, muss ich sagen, zu eurer Beruhigung. Also, da kann man gar nicht atmen. Sowas gibt's auch. Sowas gibt's auch. Ich schließe mit der Weihnachtsgeschichte. Die kennen wir alle, ihr Lieben. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann, wie geht's weiter? Und Friede auf Erden. Hallo! Das bedeutet, ganz und einfach und schlicht, gebt ihm die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Dann habt ihr, wonach die Welt sich sehnt, dann habt ihr Frieden auf Erden. Den Frieden Gottes auf Erden. Liebe Gemeinde, wir können hier im Kleinen schon mal damit anfangen. Gebt Gott die Ehre, dann haben wir hier schon ein Stück Frieden auf Erden. So hängt das zusammen. Mitten in der Gemeinde ein Stückchen Gottesfrieden. Gottesfrieden auf Erden. Und dann breitet sich Segen aus. Und da kommen die Menschen mehr und mehr. Diese Baptistengemeinde da in Florida, die konnte die Leute nicht mehr fassen. Eine Gemeinde, in der Friede herrscht, in der Gotteslob herrscht, Wertschätzung der Menschen, solche Gemeinde wird eine wachsende Gemeinde sein. Denn Frieden, Gotteslob, Wertschätzung, das zieht die Menschen an. Da kommen sie, denn das tut der Seele wohl. Lobe den Herrn, meine Seele, mit allem, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Seinen heiligen Namen. Amen.